Hallo und herzlich willkommen bei Tauchtalk, dein Podcast, wenn es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, vielleicht kennst du mich schon, und ich sitze heute wieder mit dem lieben Marco aus Bremen da.
Hallo
Lieber
Caro.
Marco, ich freue mich riesig, dass du heute noch mal bei mir bist, und zwar heute mit einem Thema, ja, ich würde sagen, wo der eine oder andere Taucher vielleicht schon mal Berührungspunkte mit hatte oder vielleicht auch, naja, ein bisschen Respekt davor hat, und zwar Tauchunfälle. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, ich habe euch mitgebracht, was gibt es für Tauchunfälle? Also einfach Geschichten aus dem Alltag, würde ich mal sagen. Also wir haben ganz leichte Tauchunfälle, Dinge, die jedem einfach mal passieren kann, wo man auch nicht gleich einen Riesenschreck kriegen muss, bis hin zu schweren Tauchunfällen. Und diese Unterscheidung kann ich dir auch gerne gleich nochmal erzählen. Und natürlich auch so richtige Dinge, wo auch wir sagen, boah, da sind wir richtig froh, dass das gut gegangen ist.
Spannend. Ganz kurz nochmal zu deinem Background. Du bist ja, oh, jetzt habe ich es vergessen. Warte kurz. Wie nennt man das medizinisch? Medizinischer.
Eine medizinische Assistance heißt ein solches Unternehmen.
Okay.
Das sind Unternehmen, die halt eben dafür da sind, wenn Notrufe eingehen aus dem Ausland, also nicht im deutschen Rettungsdienst, sondern aus dem Ausland, die entsprechende Hilfe zu organisieren. Wir organisieren Rücktransporte, wir organisieren die Krankenhausbehandlung, natürlich auch für Taucher die Druckkammerbehandlung. Wir beraten aber auch die Leute, wenn sie Notfälle haben. Und die einzige Besonderheit, die wir wirklich haben als Assistance, ist, dass wir doch auch in Deutschland tätig sind, nämlich für den Rettungsdienst. Und da arbeiten wir ähnlich wie eine Giftnotrufzentrale, nämlich im Bereich der Tauchmedizin, dass wir den Rettungsdienst da beraten. Nicht? Nur halt eben der Notarzt ruft uns an und sagt, wir haben hier einen Taucher, hat der vielleicht einen Herzinfarkt oder hat der vielleicht einen Tauchunfall, und dann hilft unser Ärzteteam weiter. Wir haben insgesamt 12 Ärzte, die sich darum kümmern, und solche Einrichtungen nennt man, wie gesagt, medizinische Assistance. Also wir sind ein ärztlicher Notrufdienst.
Genau, das bedeutet, wenn ich einen Tauchunfall habe, kann ich euch anrufen, lande dann bei euch oder bei einem eurer Ärzte, und dann wird mir geholfen. Jetzt frage ich mich natürlich, was sind denn so die typischen Tauchunfälle? Also ich glaube, jetzt so vom Hai angegriffen zu werden, ist gar nicht so häufig, wie das man vielleicht aus irgendwelchen Filmen kennt. Aber was sind denn so die typischen Sachen?
Ja, also du hast völlig recht. Also Haiangriffe sind wirklich sehr, 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 sehr selten. Was wir wirklich ganz typischerweise haben, das würde ich noch nicht mal als Tauchunfall bezeichnen, nicht? Ich bringe mal hier an dieser Stelle so eine kleine Versicherungsdefinition rein. Ein Unfall ist formal definiert als von außen unfreiwillig auf den Körper einwirkendes Ereignis. Von daher ist natürlich ein Schnitt in den Finger auch formal juristisch ein Unfall, aber natürlich gehst du abends nicht in die Kneipe und sagst, Mensch, ich habe heute einen Haushaltsunfall gehabt, sondern man sagt einfach, ich habe mich einen Finger geschnitten. Und genauso ist es beim Tauchen halt eben auch. Leichte Hautrötungen oder sowas, die durchaus durch eine Dekompression aufgrund einer mangelhaften Dekompression entstehen können. Leichte Hautrötungen wären zwar per Definition auch ein Tauchunfall, aber da kann man auch ganz einfach sagen, ich habe Taucherflöhe oder ähnliches. Da muss auch nicht gleich ein Riesenalarm gemacht werden. Diese Leute, da ist es wichtig, halt eben Sauerstoff zu atmen erstmal und dann zu gucken, wie sich die Symptomatik weiterentwickelt. Und solche Fälle haben wir auch in der Tat relativ häufig, dass die Leute auch anrufen, weil sie zum Beispiel auch ein Barotrauma im Ohr haben, also die sind abgetaucht, haben den Druckausgleich nicht richtig hingekriegt, sind dann später wieder aufgetaucht, merken plötzlich, sie können nicht mehr vernünftig auf dem Ohr hören, nicht? Und man kann schon relativ gut auch am Telefon halt eben Differentialdiagnosen machen, das so bezeichnen wir in der Medizin, die Diagnosen, wenn mehrere Dinge in Frage kommen und wenn wir abgrenzen wollen, ist das jetzt auch wirklich ein Notfall, wo man sofort zum Arzt muss oder zum Beispiel auch in der Druckkammer oder ob sich der Taucher erstmal selbst behelfen kann, nicht? Und da gibt es so ein berühmtes Frage-Antwort-Spiel, was unsere Ärzte halt eben beherrschen. Darauf sind wir halt eben auch wirklich spezialisiert. Und dann können wir den Menschen auch schon sagen, hier, das geht morgen wieder weg, mach dir mal keine Gedanken oder atme mal bitte jetzt eine halbe Stunde Sauerstoff. Danach telefonieren wir mal wieder und gucken, wie sich deine Symptomatik weiterentwickelt. Oder natürlich sagen wir auch, Mensch, da wollen wir kein Risiko eingehen. Wir bringen dich jetzt am besten gleich mal zu einer Druckkammer und dort wirst du nochmal genau untersucht und dann kommst du gegebenenfalls auch in die Druckkammer.
Okokay, spannend. Und passiert das dann zum Beispiel häufiger, zumindest mit diesen Druckkammern, dass man so etwas benötigt?
Ja, das kommt schon vor. Eine Druckkammerbehandlung, ich kann dir jetzt keine konkrete Zahl sagen, aber du erinnerst dich vielleicht an unseren letzten Podcast, dass wir ungefähr 3.500 Anrufe pro Jahr haben. Von denen sind, wie gesagt, 20% ungefähr Tauchunfälle. Und ich würde mal sagen, pro Jahr handhaben wir, das ist aber eine reine Bauchschätzung, 80 bis 100 Druckkammerbehandlungen. Das sind nicht so viele, wenn man mal dagegen setzt, dass wir einige hunderttausend Sporttaucher in Deutschland haben. Aber es sind doch halt eben so viele, dass man darüber reden muss. Und die Taucher, die in eine Druckkammer müssen, auch das ist ja kein Weltuntergang, sondern das müsst ihr euch vorstellen, das sieht von innen aus wie ein Flugzeug, also ein kleineres Flugzeug, nur dass es halt eben eine Druckkammer ist. Das ist also richtig mit Stahl drumrum und aber auch so mit Sitzplätzen da drinnen. Und aber so von der Größe her, wie so ein kleineres Flugzeug, man kann knapp drinne stehen und aber auch sitzen und man liest da Zeitung, aber man muss halt eben Sauerstoff atmen. Und der Vorteil von der Druckkammer ist halt eben der, dass der Sauerstoff unter erhöhtem Druck dem Körper zugeführt wird und dadurch halt eben die Tauchersymptome, die Dekompressionssymptome halt eben rückläufig sind. Und wenn die Leute ganz schwer betroffen sind, das kommt wenige Male im Jahr bei uns vor, vielleicht 10, 20, 30 Mal, dann können die auch noch nicht mal zu Fuß da reingehen, sondern müssen die mit einer Liege da reingeschoben werden und zu Not sogar auch beatmet werden. Das gibt es auch. Also, dass Leute ganz, ganz schwer verunglücken oder dass sie auch gelähmt sind. Aber hier ist es genauso wie bei allen Notfällen. Leichte Notfälle sind wirklich häufig. Ich erinnere nochmal an den Fingerschnitt. Schwere Notfälle, wie zum Beispiel schwerster Verkehrsunfall, sind zum Glück selten. Und so ist es auch in der Tauchmedizin, dass schwere Tauchunfälle zum Glück sehr, sehr selten sind.
Hast du ein Beispiel mitgebracht, was du uns erzählen kannst, eine Geschichte?
Ja, viele. Also was relativ häufig bei uns ist, dass in den schönen Seegebieten hier in Deutschland getaucht wird. Also hier bei uns in Norddeutschland, ich komme ja aus Bremen, da haben wir ja den Kreidesee Hemmoor im Einzugsgebiet und das ist natürlich ein wunderschönes Tauchgebiet. Und was dort natürlich schon mal passiert, auch aufgrund der Tiefe, ist, dass die Leute auftauchen und dann zum Beispiel ein Hautkribbeln haben oder auch eine Hautrötung. Und diese Leute rufen dann bei uns an. Und fragen dann, Mensch, ich bin jetzt tauchen gewesen und plötzlich habe ich so ein Kribbeln am Arm oder mein Arm wird plötzlich rot oder mein Bauch kriegt plötzlich so Flecken. Was muss ich jetzt tun? Und dann ist natürlich für uns mal die wichtige Frage, ist das jetzt wirklich ein Tauchunfall oder nicht? Und dann fragen wir am Telefon, wie lange und wie tief warst du tauchen? Ist das heute dein erster Tauchgang gewesen? Bist du jetzt vielleicht das ganze Wochenende über tauchen gewesen? Diese Fragen sind für uns wichtig, weil wir halt eben eingrenzen müssen, hat der Taucher noch eine Restsättigung von vorigen Tauchgängen. Und dann kriegen wir schon so ein Bild davon, was physiologisch, also was physikalisch in der Biologie im Körper passiert und ob das überhaupt wahrscheinlich ist, dass ein Tauchunfall entstehen kann. Denn damit ein Tauchunfall entstehen kann, müssen Blasen im Körper sein. Das wisst ihr Taucher wahrscheinlich. Und diese Blasen, die müssen halt natürlich nicht nur da sein, sondern sie müssen irgendwo auch einen Schaden anrichten können. Sei es, dass sie sich im Fettgewebe halt eben festsetzen und dadurch halt diese Hauterscheinung auslösen. Wenn nur eine Blase irgendwo in den Blutadern ist und dann zum Beispiel zum Herzen hingetrieben und von dort in die Lunge getrieben wird, da passiert nichts, weil die wird einfach über die Lunge abgeatmet. Die diffundiert da raus und da passiert nichts. Das ist ganz normal. Aber wenn die Gasblasen sich wirklich in die Gelenken festsetzen, Gelenkschwierigkeiten machen oder eben im Unterhautfettgewebe, dann werden die symptomatisch. Aber dazu muss eine Gasblase überhaupt erstmal entstehen können. Und das kann nicht bei einem flachen Tauchgang, also angenommen, du bist nur in 6 Meter Tiefe gewesen, selbst wenn du da 10 Stunden gewesen wärst, können sich keine Gasblasen bilden, nicht? Und da muss man eine gewisse Tiefe erreichen. Und dann natürlich, das weiß jeder Taucher, je tiefer man taucht, umso kürzer wird halt eben die Zeit, wo sich eben solche Gasblasen bilden können, eben diese Grundzeit. Und danach, dann kriegen wir schon mal so ein Gefühl, ist es überhaupt wahrscheinlich? Und dann entscheiden wir auch, okay, das ist allerdings so knapp über die Grenze rüber oder so knapp von der Physiologie her, dass wir sagen, okay, Atme erstmal Sauerstoff, damit sollte der Spuk nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde vorbei sein. Oder wir sagen dann tatsächlich, ja, ab in die Druckkammer mit dir. Und das sind natürlich dann auch Leute, die haben nicht selbst was verbockt, das muss man auch sagen. Denn ganz häufig entstehen zufällig so ganz absurde Geschichten. Wie zum Beispiel, ich hatte ja eben das Beispiel Hemmoor gebracht. Dort ist mal eine Gruppe von mehreren Leuten tauchen gewesen und einer von diesen Gruppenmitgliedern hatte sein Bleigurt vergessen. Und der Parkplatz in Hemmoor ist schon so um die 200 Meter vom Taucheinstieg entfernt. Jetzt wollte er die Leute nicht warten lassen und ist dann eben zu seinem Auto zurückgejoggt mit den gesamten Tauchklamotten, hat dann den Bleigurt angelegt, wieder zum Tauchplatz hingejoggt. Der ist natürlich völlig außer Puste da angekommen. Und für die unter euren Zuhörern, die sich ein bisschen mit Tauchphysiologie auskennen, die wissen, jetzt sind die Muskeln stark durchblutet. Stark durchblutete Gewebe nehmen sehr schnell Stickstoff auf. Und dann sind die tauchen gewesen, haben einen super schönen Tauchgang gehabt. Aber dieser Taucher, dieser Betroffene, hat sehr stark Stickstoff aufgesättigt. Und das konnte der Tauchcomputer und auch der Taucher, der ja kein Mediziner ist, nicht wissen. So, und dann haben die einen ganz normalen Tauchgang beendet und nach diesem Tauchgang fühlte der sich komisch, dann fühlte er sich wirklich so richtig kodderig, musste sich übergeben, er hatte Hautrötung bekommen, ganz massiv. Und am Ende haben wir den auch in die Druckkammer gepackt, aber dem war zunächst, auch uns war zunächst nicht klar, was ist da eigentlich passiert. Und dann haben wir den gefragt, wie ist denn der Tauchgang abgelaufen? Und dann erzählte er von diesem vergessenen Bleigurt. Und damit war uns natürlich physiologisch sofort klar, was ist passiert. Aber das sind so manchmal auch so Kuriositäten aus dem Alltag des Tauchmediziners.
Spannend, da denkt man ja auch am Anfang überhaupt nicht dran. Ne? Das ist ja dann
Gar
auch
nicht.
überhaupt nicht präsent in dem Moment. Und man denkt dann wahrscheinlich eher an den Tauchgang an sich, was da wohl passiert sein muss und nicht an die Parkplatzgeschichte davor. Das
Richtig, genau.
sehr, sehr spannend. Hast du noch auch so richtig, ich sag mal, krasse Geschichten, die jetzt schon ein bisschen heftiger waren?
Ja, das gibt es auch. Und vielleicht auch Dinge, wo man auch ein bisschen draus lernen kann, also wo jeder von euch draus lernen kann. Mir ist gerade sehr präsent ein Tauchunfall, den wir im Sudan hatten. Jetzt weiß, glaube ich, jeder, dass Sudan nicht das Urlaubsziel Nummer eins ist. Und das ist tatsächlich auch so. Das ist dort im Port-Sudan gewesen. Das ist eine Stadt relativ im Zentrum der Küstenlinie vom Sudan. Und wir hatten die Problematik, dass dort eine junge Frau ist tauchen gewesen mit ein paar anderen Leuten. Das war so eine kleinere Reisegruppe aus Deutschland. Die haben auch sehr schöne Tauchgänge dort gemacht. Aber sie entwickelt doch wirklich eine DCS, also eine Dekompressionskrankheit. DCS ist das Fachwort, also die Abkürzung für den englischen Begriff Decompression Sickness, zu Deutsch Dekompressionserkrankung. Und das hat sie wirklich sehr, sehr ausgeprägt entwickelt. Wir haben direkt einen Anruf vom Boot ausgekriegt und die Frau, die war so schwer betroffen, dass sie ihren Urin nicht mehr halten konnte. Also das heißt, sie hat spontan Wasser gelassen an Bord und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Die hatte Lähmungserscheinungen, die konnte ihre Beine nicht mehr bewegen. Ihr ganzer Beckenboden fühlte sich taub an, deshalb konnte sie eben den Urin auch nicht mehr halten. Also das ist dann schon für die Menschen auch sehr traumatisierend, weil sie plötzlich merken, sie können nicht mehr das machen, was sie ursprünglich wollten. Dann brach allgemein Panik aus. Wo ist denn überhaupt in Sudan ein Krankenhaus? Und jetzt weiß jeder, Sudan ist nun kein Industrieland. Und die Krankenhäuser, die es dort gibt, sind eigentlich keine Krankenhäuser, die entsprechen, wenn es hochkommt, deutschen Ambulanzen. Und vor allen Dingen war uns auch klar, wir brauchen hier kein Krankenhaus, sondern wir brauchen hier sofort, aber wirklich sofort eine Druckkammer. Und jetzt gibt es aber in ganz Port-Sudan keine Druckkammer. So, und das heißt, wenn man dann in einer solchen Situation ist, dann ist das natürlich auch wirklich sehr, sehr schwierig und darüber muss man sich einfach auch im Klaren sein. Je exotischer das Reiseziel ist, umso schwieriger wird dann natürlich auch die Rettung aus irgendeiner solchen Situation. Denn wo keine Hubschrauber sind, wo keine Rettungswagen sind, können auch wir natürlich keine hinzaubern. Und Und die ganze Geschichte ging dann wirklich so aus, dass wir natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Natürlich die deutsche Botschaft. Wir arbeiten sehr eng mit der deutschen Botschaft oder mit dem Auswärtigen Amt zusammen. Die konnten uns aber auch nicht weiterhelfen. Wir haben natürlich unsere Kollegen auch von Dan angerufen. Also Dan und wir arbeiten im Hintergrund schon hin und wieder mal zusammen, weil wir halt auch gemeinsame Fälle auch haben, nicht? Und dann ist es natürlich, wir haben guten Kontakt mit denen, die haben guten Kontakt zu uns und dann rufen wir uns gegenseitig an, Mensch, habt ihr noch eine Idee? Und die konnten uns aber auch nicht weiterhelfen. Und dann wussten wir wiederum, und das ist dann wiederum auch das Fachwissen eines Tauchmediziners, dass es im Sudan viele Ölquellen gibt und dort, wo Ölbohrquellen sind, müssen auch Druckkammern sein. Das mag ein bisschen befremdlich klingen, aber das hängt damit zusammen, dass auch an Land, wo in der Wüste Öl gebohrt wird, wird parallel zu der Bohrstelle ein Versorgungsschacht in die Erde gebohrt, sodass dieses Bohrloch in größerer Tiefe, in der Regel so 20 bis 40 Metern Tiefe, noch nachgeschmiert werden kann. Weil dieses Bohrgestänge muss immer mit Öl praktisch versorgt werden, damit es unter Wasser sich gut weiter drehen kann. Und das sind Überdruckarbeitsplätze. Und wo Überdruckarbeitsplätze sind, eben bei diesen Ölquellen, müssen auch Druckkammern sein. Und dann haben wir rausgekriegt, dass es dort Ölquellen von Texaco gibt, diese Firma, die es hier als Tankstelle zwar nicht mehr gibt in Deutschland, aber die es sehr wohl noch als Firma gibt, eben als Ölförderfirma. Haben wir bei Texaco in Amerika angerufen. Die haben uns auch den Kontakt zu einer Ölquelle hingestellt, haben auch gesagt, ja, da haben wir eine Druckkammer. Dann haben wir dort angerufen, haben denen auch von unserem Problem erzählt. Und die haben gesagt, ja, schön, aber das machen sie nicht, weil sie Amerikaner sind und extremst hohen Haftungsrisiken unterliegen würden, wenn sie erkrankte Leute in die Druckkammer reinpacken können. Sie dürfen nur ihre eigenen Leute in die Druckkammer reinpacken. Die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt, konnten wir die Frau also auch nicht unterbringen. Und dann gibt es dort ja auch die Anti-Piraten-Mission von und dann haben wir Kontakt erstmal mit unserer deutschen Marine aufgenommen und die deutsche Marine hat dann wiederum gesagt, ja, sie haben zwar zwei Fregatten mit Druckkammern, aber die sind so weit entfernt, also die waren so 600 bis 800 Kilometer entfernt, also es hilft dann auch nicht, das sind ja riesige Küstenstreifen dort unten. Die haben uns dann Kontakt zur französischen Marine aufgebaut. Die hatten zwar auch ein Schiff, aber es war auch sehr weit entfernt, aber die französische Marine, die hat wiederum sehr gute Kontakte zur sudanesischen Marine. Und die sudanesische Marine hat auf einem geheimen Militärstützpunkt wiederum eine Druckkammer gehabt. Und die haben sie uns geöffnet. Und so haben wir die Frau dann doch noch in eine Druckkammer bekommen, aber das Ganze, dieser Vorlauf, der hat weit über einen Tag gedauert, bis wir so weit waren. Aber das ist wirklich dann auch eine Sache, wo wir dann auch am Ende uns auch selbst auf die Schultern geklopft haben. Da arbeitet dann bei uns auch wirklich ein interdisziplinäres Team daran, diese Kontakte herzustellen, dann die Leute auch zu überzeugen. Auch die Sudanesen mussten natürlich erstmal überzeugt werden, dass wir keine Spione sind und so weiter. Da hat es natürlich auch so eine Vertrauensarbeit auch gegeben, in diesem Fall seitens der Franzosen. Und das sind dann so Dinge, wo wir dann am Ende wirklich sagen, boah, wie geil, dass das funktioniert hat.
Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, für diejenigen, die den Podcast auf YouTube anschauen. Ich habe Gänsehaut bekommen. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber das ist ja wirklich irre. Und ich glaube, wenn ich spreche hier für alle, wenn ich sage, ich glaube, in dieser Situation möchte keiner sein. Und da ist es wirklich gut, wenn man jemanden hat, wenn man eh schon in dieser Lage ist, wo man vielleicht körperlich einfach nichts mehr machen kann, der sich dann wirklich auch Gott in die Welt in Bewegung setzt, und dann hilft im Hintergrund.
Ja, doch, da war ich am Ende auch wirklich, und da sind wir dann tatsächlich auch so im Team auch stolz, wenn wir dann merken auch, boah, da haben wir wirklich was bewegt, da haben wir Menschen wirklich gerettet. Und das ist das Schöne auch am Arztberuf, dass du das auch in der Notfallmedizin hast. Ja, da konnte man wirklich Menschen retten.
Schön. Boah, Wahnsinn. Also eine wirklich, wirklich sehr einschneidende Geschichte. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht und ich kann da auf jeden Fall auch sehr, sehr mitfühlen. Es ist wirklich schön, dass ihr das dann auch so hinbekommen habt und ihr habt jeden Grund dazu, auch wirklich da total stolz auf euch zu sein. Richtig, richtig schön.
Ja, danke dir.
Wir haben auch schon fast wieder 20 Minuten rum. Also mit dir verfliegt die Zeit
Spaß.
wirklich wie im Fluge.
Ich habe noch gerade erst angefangen.
Ich würde sagen, aufgrund der Zeit. Ich bin mir sicher, dass du noch viele andere Geschichten mitgebracht hast, aber dann würde ich sagen, dann ist es halt so, dann musst du aber nochmal zu mir in den Podcast kommen, lieber Marco.
Gerne, Caro. Sehr, sehr gerne. Können wir machen.
Sehr, sehr gut. Und dann bedanke ich mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn ihr mehr von Aquamed wissen möchtet, wir verlinken euch natürlich wieder die Website in der Infobox. Ihr könnt alles nachlesen. Und dann würde ich sagen, seid gespannt auf die nächste Folge mit Marco. Und bei dir nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir.
Liebe Caro, ich danke dir auch und euch Tauchern da draußen. Viele gesunde Tauchgänge und bleibt gesund.